Hallo, ich heiße Adam
Kirbas und das ist mein Roman, Inspektor Mutig. Inspektor Mutig begibt sich auf den Weg zu Hannelore Maderer. Hannelore Maderer ist die Grande Dame der ganzen Megastadt. Alles läuft bei ihr zusammen. Sie ist die Anführerin der weltberühmten Soirées, der gesellschaftlichen Anlässe, der Feiern, der Bälle. Es ist alles ein exklusiver Club, in den nicht jeder Eintritt hat, in dem man nicht für jeden eine Ausnahme machen kann, in einer Gesellschaft, die sich als Ausnahme versteht. Hannelore Maderer. Sie bestimmt, sie ist so wie eine Art Pförtner. Sie bestimmt, wer innerhalb der Gesellschaft etwas erreicht, wer mit wem sozialisieren darf, wer Eintritt und Einlass in eine Gesellschaft, in die Gesellschaft bekommt, in die große Gesellschaft und das in einer Gesellschaft, die sich als kommunistisch versteht, die sich als zivilisiert, alles jenseits aller früheren Gesellschaften versteht. Inspektor Mutig geht die Treppe hoch in eine beachtliche Villa. Hannelore Maderer wohnt in einer Dachgeschosswohnung hoch oben in einem Penthouse. Bemerkenswert die Sicht über die Megastadt. Alles scheint unter den Füßen zu sein. Der gewöhnliche Mensch, der gewöhnliche Traum, alles, woran jeder glaubt. Inspektor Mutig wird vorgelassen zu Hannelore Maderer. Eine Frau, die schon im reifen Alter ist, die aber trotzdem noch gesund erscheint, die wahrscheinlich in ihrer Jugend sehr viel darauf Wert gelegt hat, sich zu erhalten, jung und frisch zu bleiben, die einem Schönheitsideal gefolgt ist. Doch zunehmend hatte sie den Kampf gegen das Alter verloren. Zunehmend hatte sie verstanden, dass sie nichts mehr dem entgegenzusetzen hat. Doch nichtsdestotrotz hatte sie sich daran geklammert, so scheint es, ein Schönheitsideal geklammert, das ihr Identität gegeben hat. Doch im Alter, wo dann der Eifer etwas nachlässt, hat sie auch ihre strengen Gesundheitsauflagen, ihre strengen Schönheitsideale etwas gelockert. Darum steht sie dort, sitzt sie dort mit einer Zigarette in der Hand und das trotz des Umstandes, dass dort draußen die Ozonschicht zerstört ist, dass dort draußen die Luft kaum atembar ist und dass Menschen Millionen, ein ganzes Vermögen dafür ausgeben, neue Organe zu haben. Hannelore Maderer raucht. Inspektor Mutig sieht sie an, er zeigt seine Marke. Er, der gewöhnliche Mann, kleinwüchsig, hager, dürr, sein Gesicht gelblich. Er sieht so gar nicht aus wie die normale Klientel von Hannelore Maderer, diejenigen, die Vorlass in diese Bälle bekommen, in diese gesellschaftlichen Anlässe bekommen, die das Privileg haben, sich sozialisieren zu dürfen, die einer der wenigen sind, deren Zukunft und für deren Zukunft gesorgt ist. Denn jeder, der Einlass in diese Gesellschaft hat, hat, wie man so sagt, schon alles gemacht, hat alles geschafft. Das ist, wo sich Leute verbinden, wo Leute zueinander kommen, wo sie sich gegenseitig unter die Arme greifen, sich gegenseitig dabei helfen. Inspektor Mutig starrt Hannelore tief an. Er versucht, seine Verachtung für diese Menschen noch irgendwie zu kaschieren, es nicht anmerken zu lassen, denn diese Gesellschaft, Hannelore Maderer, das, wofür sie steht, steht für eine Zweiklassengesellschaft. Für eine Gesellschaft, die trotz des Anspruches, dass sie jedwede Klasse überwunden hätte, dass sie eine Gesellschaft dergleichen etabliert hätte, trotzdem darauf aufbaut, Menschen voneinander zu separieren, Privilegien zuzuteilen. Etwas, das verhasst ist, eine Scheinheiligkeit. Zweigesichtigkeit. Von der normale Menschen wie Inspektor Mutig kategorisch ausgeschlossen werden. Das ist auch Kommunismus. So hat Inspektor Mutig eine gewisse Reservanz gegen diese Menschen. Er versucht geflissentlich seine Arbeit zu machen. Als Polizeibeamter ist er es dem Staat schuldig. Zumindest glaubt er zwar nicht selbst daran, dass er es dem kommunistischen Staat schuldig ist, doch er ist es zumindest den Menschen dort draußen schuldig. Und mehr gewinnt auch dieser Fall den Anschein, als ob es innerhalb der Elite eine gefährliche dunkle Machenschaft gab. Eine gefährliche dunkle Machenschaft, die aufgedeckt werden muss, um den Menschen, dem gewöhnlichen Arbeiter, dem gewöhnlichen Megastadtbewohner vor Augen zu führen, dass die Elite eigentlich gar nicht nach den strengen Grundsätzen und Voraussetzungen der anderen lebt, dass sie hoch über den anderen abgehoben lebt, nichts mit dem zu tun hat, woran man glaubt. Sie opfert die Ideologie. Natürlich ist es auch irgendwie ein Glaube eines jeden, der eben aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen worden ist, dass der Mensch aufwacht, dass diese Scheinmoral irgendwann aufgedeckt wird, dass das wahre Gesicht des Systems sich offenbart. Das ist selbstverständlich immer ein Wunsch. Ein Wunsch, der insgeheim manchmal und sehr oft auch ins Leere geht. Denn irgendwie ahnt man es auch, irgendwie weiß man es auch, dass das, wo Menschen verschwinden in einer Gesellschaft, wo Menschen verschwinden von heute auf morgen, nicht mehr auffindbar sind, wo Leute mit blutigen Nasen durchgeprügelt in der Früh zurück nach Hause kommen, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann, das ist schon sehr bemerkenswert oder auch sehr offensichtlich. Und auch in einer Gesellschaft, von der man sagt, dass sie Gerechtigkeit schaffen würde, woher kommen dann die ganzen reichen Automobile, die ganzen reichen Immobilien, Grundstücke, wer bekommt diese alle, diesen ganzen Reichtum? Irgendwie ahnt man es. Doch nichtsdestotrotz ist das irgendwie das Aufbäumen jener, denen nichts mehr übrig geblieben ist, die nur mehr im Herzen Widerstand leisten können, die jeden physischen Widerstand so aufgegeben haben. So, Inspektor Mutig steht vor Hannelore Maderer, seine Verachtung noch in Zaum haltend. Er spricht ganz ruhig, gelassen. Ich bin wegen eines Falles hier. Hannelore Maderer, ihr Blick durchdringt jeden. Scheinbar hat sie sehr früh schon gelernt, mit ihrem Blick herauszufiltern, was Menschen wollen, die Absichten der Menschen. Das muss man auch in so einer Gesellschaft machen. Warum? Denn in einer Gesellschaft, die sehr darauf aufbaut, sich gegenseitig zu unterstützen, ist es sehr notwendig und wichtig, jeden Einzelnen auszuforschen, ihn auf die Waagschale zu legen. Denn ein Nutzen soll herausgerechnet werden. Jeder, der in diese Gesellschaft eintritt, wird anhand dessen gemessen, welchen Vorteil er für die Gesellschaft bringen kann. Welchen Vorteil er für alle bringen kann, für die Gemeinsamkeit. Diese Elite, die versucht, sich immer wieder fortzuentwickeln und fortentwickeln. Als Elite bedeutet Macht zu haben, mehr Macht zu erhalten, Macht auch, die mit anderen geteilt wird. Und das muss natürlich geprüft werden. Jeder, der durch diese Tür kommt, wird vom Pförtner genau wahrgenommen, genau auf Herz und Niere untersucht, vor allem auf Gesinnung untersucht. Und dafür bedarf es eines scharfen Auges, bedarf es jemanden, der durch Leute hindurch sehen kann, der deren Wissen, der deren Intentionen erahnen kann, der hinter all diesen notwendigen Floskeln, höflichen Floskelfassaden einen Menschen wirklich sehen kann. Und in einer Gesellschaft wie der Megastadt, die von Raubtieren dominiert wird, wo man aufeinander neidisch ist, mit Argwohn den Fortschritt eines anderen sieht, dort ist es sehr wichtig, solche Leute herauszufinden, die nicht, eben nicht einen Krieg vom Zaun brechen, die nicht einen Keil in die ganze Gesellschaft treiben, die zwar Spannungen hervorbringen, Spannungen, die sich scheinbar nicht vermeiden lassen, aber nichtsdestotrotz den Wert der ganzen Gesellschaft verstehen. Oder wie man sagt, die ein elitäres Bewusstsein haben. Elitäres Bewusstsein will dann heißen, dass man sich als Elite versteht und dass man versteht, dass hoch oben über den Wolken eine Unvergleichlichkeit herrscht, ein Adel herrscht und dass man miteinander verbunden ist, miteinander verbunden gegen den Pöbel, gegen den Pleb, und dass man immer und ewig darauf achten muss, dass man seinen Adelsklassen, den Adelsgenossen niemals etwas zuleide tut, dass der Bund innerhalb der Gesellschaft, die von Raubtieren beherrscht wird, immer die Klassenzugehörigkeit ist. Das ist sehr wichtig und das muss auch jedem vermittelt werden. Das wird auch festgestellt. Jeder, der Eintritt in diese Gesellschaft bekommt, wird davor auf diese Gesinnung, Klassengesinnung hingeprüft. Und das in einer Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, klassenlos zu sein. Inspektor Mutig sieht sie an. Er versucht innerhalb dieses Gesprächs, das er immer wieder führt mit Leuten, die offensichtlich die privilegierter sind wie er, die meistens auch gewöhnt sind, dass haarige, kleinwüchsige, dürre Gehilfen, gelbhäutige, schwach aussehende Diener, denen die Wünsche von den Lippen lesen. Und jetzt kommt jemand, ein Polizist, ein Inspektor, der Fragen stellt, der mehr macht, wie sie hat. Das ist gefährlich für einige. Und Inspektor Mutig weiß es sehr genau, dass sich sehr viele der Adelsgenossen davon unangenehm berührt fühlen, als ob etwas durch sie hindurchgehen würde. Ein Ruck, der alles zu verändern scheint. Deswegen ist es wichtig, einerseits höflich zu sein, andererseits auch fest und entschlossen zur Tat vorzuschreiten, dem klar entgegenzutreten. Ich weiß, warum Sie gekommen sind, sagt Hannelore Mahler zur Überraschung Inspektor Mutigs. Sie hat eine Zigarette angezündet und sieht Inspektor Mutig triumphierend an. Inspektor Mutig versteht sofort, dass Hannelore es sehr gerne mag, Macht über andere zu haben, dass sie sich als nicht nur als Grand Dame versteht, sondern dass sie auch sich da als jene versteht, die durch die Menschen hindurch sieht, gerne die Menschen überrascht mit Wissen über die, dass sie gerne den Menschen das Gefühl gibt, dass sie alles über die Bescheid weiß, dass alle Blicke bei ihr zusammen, dass alle Fäden bei ihr zusammenlaufen. Sie weiß alles und sie möchte auch, dass jeder das weiß. Sie erhält Zuspruch, erhält auch Selbstlob und Selbsterhöhung durch diesen Zuspruch, durch dieses Erstaunen lassen von neuen Menschen, durch dieses Wissen oder andere glauben zu lassen, dass sie Wissen über alles hätte. Und sie sieht Inspektor Mutig an. Sie kostet den Augenblick aus. Woher wissen Sie das? Fragt Inspektor Mutig kalt, aber höflich. Sie sind wegen einer Frau hier. Inspektor, mutig weiß nicht, so etwas darauf antworten zu wegen einer Frau. Was wegen einer Frau? Ist das so ein Etikett, was man sich innerhalb der Adelsgenossen so sagt? Frau, warum eine Frau? Wie meinen Sie das? Naja, in unserer Gesellschaft, in unserer klassenlosen Gesellschaft, Sie sagt das Wort klassenlos mit mentalen Klammern. In dieser Gesellschaft hat eine Frau es nicht leicht. Und meistens die einzige Möglichkeit für Frauen innerhalb der Unterschicht ist, sich mit Männern der Oberschicht einzulassen. Die einzige Möglichkeit für diejenigen, auch irgendetwas aus sich zu machen, der Aufstieg, die Karriereleiter. Das ist die einzige Möglichkeit für viele. Und viele verbrennen sich. Das ist selbstverständlich. Hier werden keine Liebesgeschichten gesponnen. Hier in unserer Gesellschaft lebt alles nur für den Moment. Und jeder kostet den Moment aus. Viele Mädels, die hierher kommen, die haben Träume. Träume, die mit der Wirklichkeit, mit der Realität kaum etwas zu tun haben. Cinderella glaubt, dass sie mit einem Schlag den Märchenprinz finden wird. Und dem ist nicht so. Dem geschieht nicht so. Und sie ist dann enttäuscht, am Boden zerstört, dass ihr Traum nicht wahr geworden ist, dass sie alles verloren hat. Und dann machen Mädchen dumme Sachen. Dumme Sachen, die sie mit dem Gesetz in Berührung kommen, wo dann Leute, so wie Sie, Herr Inspektor Mutig, sie sagt seinen Namen, Inspektor Mutig ist überrascht, die dann, so wie Sie, Herr Inspektor Mutig, Nachforschungen veranlassen. Ein Mädchen, eine Frau, die ihr Leben verworfen hat, die ihr Leben für etwas verschwendet hat, so glaubt sie, für irgendjemanden, der ihr am Ende nichts gebracht hat. Aber im Grunde, woran diese Mädchen wirklich leiden, ist der, dass ihr Traum endlich aus dieser Gruft, aus ihrem Leben ausbrechen zu können, dass dieser Traum zerschellt ist. Das ist der wirkliche Grund, das ist Realität. Und hier haben einige es schon gelernt und das ist die erste Lektion im Leben. Nichts ist so, wie es scheint. Das gilt in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft mehr denn je. Sie müssten es wissen, oder nicht? Diese Frage ist herausfordernd. Es ist richtig, dass ich wegen einer Frau hier bin. Wegen einer möglichen Frau, aber viel eher wegen ihres Kindes. Es gibt sehr viele uneheliche Kinder, die hier gezeugt werden, entgegnet Allah Madara. Sie sieht sich im Raum, nimmt noch einen Zug von ihrer Zigarette und bläst den Rauch voller Genugtuung in die Luft aus. Sie sieht Inspektor Mutig fast traurig aus. Traurig an, fast so, als ob sie enttäuscht wäre. Es kommt nichts Besonderes. Wieder diese alte Geschichten, die immer wieder neu aufgekocht werden. Diese alten Geschichten, die zu nichts führen. Diese alten Tragödien, die sich immer und immer wiederholen. Wie eine Spirale, die sich immer und immer wieder um die gleiche Achse dreht. Wie ein unendliches Karussell. Öde, langweilig. Und man sieht schwer durch diese ganze Arroganz, durch diese ganze Selbstgefälligkeit und Erhabenheit, dass sich Hannelore im Grunde über diese ganzen Geschichten langweilt, dass sie eine Frau ist, die sich selbst langweilt, die sich in der Gesellschaft langweilt und dass ihr das Schicksal der Mädchen und auch der Zustand der Gesellschaft im Grunde alles egal ist. Diese Selbstmitleid, dieses Verständnis haben mit Mädchen, das ist alles nur Schein und Trug. Inspektor Mutig versteht sehr wohl, dass Hannelore Madara eine Drama-Queen ist und dass sie gerne Spektakels beiwohnt. Es ist sehr ersichtlich. Das ist der normale Lebenslauf von Frauen, die privilegiert aufgewachsen sind. Doch mit diesen Privilegien später als junge Frauen kaum etwas anzufangen wissen. Ihnen scheint alles erreichbar zu sein, keine Grenzen in ihrem Leben gesetzt. Dadurch erhält nichts seinen Wert. Dadurch erhalten Menschen Gegenstände keinen Wert mehr. Und das Einzige, was dann einen Wert erhält, sind Erlebnisse. Es sind außergewöhnliche Erlebnisse. Außergewöhnliche Erlebnisse, die einen aus der Haut fahren lassen, die einen etwas Besonderes fühlen lassen. Dieses Besondere, wo man sich dann verspricht, so etwas wird man nie vergessen. Wie ein unnützer Erlebnis, was auch immer, ein emotionaler Überfluss. Alles, was einem in den Sinn kommt, auch ein Sonnenuntergang. Diese Gedanken, die man dann hat, das ist etwas Besonderes, das würde einen dann zu etwas Besonderem machen. Und diese jungen Frauen, die dann sehr früh sich von ihren Klassengenossen, von diesen Adelsgenossen absondern, die der Meinung sind, sie wären etwas Besonderes. Besonders dadurch, dass sie eben dieses Besondere fühlen können, diese besonderen Erlebnisse hatten, diese Erfahrungen hatten, dass sie nicht so sind wie diese gewöhnlichen Menschen, die nur so dahin leben, so sprechen es sich ein, so glauben sie es. Doch mehr und mehr merken sie, dass ihr Leben öde und fad ist. Mehr und mehr merken sie, dass am Ende sie in ihrem Leben nicht weitergekommen sind, dass sie genau an demselben Ort, Platz stecken geblieben sind. Und am Ende kann man da nichts mehr machen, wenn das Leben öde wird, langweilig, sich in die Länge zieht, unendlich in die Länge zieht, das selber immer und immer wieder aufgekocht wird, das Karussell sich immer und immer wieder um die gleiche Achse dreht. Und was machen dann diese Frauen? Die nehmen dann eine Position der Macht ein, der Stärke ein, sodass sie jedem das Gefühl vermitteln, als ob sie daran schuld wären, als ob sie in ihrem öden und langweiligen Leben noch irgendwie Kontrolle hätten, Macht hätten, alles überblicken hätten, als ob man dafür verantwortlich ist und auch sicher gehen muss, dass das Karussell, dieses öde, langweilige Leben, sich ja auch nur um die eigene Achse dreht. Warum? Weil man dann so tut, als ob man Mitleid mit diesen einfachen, minder bemittelten, durchschnittlichen Menschen hätte, die deren Welt Schnarm haben wollen, die deren Welt im Verhältnis zu ihrem Leben haben wollen. Überschaubarkeit heißt es ja. Der gewöhnliche Mensch, der durchschnittliche Bewohner der Megastadt, würde sein Leben alles überschaubar haben wollen. Alles müsse an seinem Platz sein, wie jeden Tag, so dass er es jeden Tag vorfinden kann, so dass er sein ödes und langweiliges Leben so weiterführen kann. Und dann diese Frauen, die gehen dann durch die Welt, als ob sie sich für die Gemeinschaft und für die Leute aufopfern würden, ja, dass sie für andere da sein würden und dass man das für andere da sein müssen als erschöpfend sieht, als unerträglich sieht. Man will es nicht, doch man macht es für den Menschen zuliebe, als Opfer. So ist die Scheinheiligkeit, so geht die Scheinheiligkeit vor. Und dann sieht man diese Aufopferung in dem Gesicht dieser Frauen. Dieses fade, gelangweilte Gesicht, was im Grunde nur eins sagt, dass man selbst fade und langweilig ist, dass man selbst im eigenen Herzen kein Leben hat, dass man so kaltgestellt worden ist vom Leben. Inspektor Mutig merkt es, dass Hannelore Marderer nicht anders als eines dieser gewöhnlichen Society-Ladies ist, die sich etwas einbildet, dass sie etwas Besonderes sei. Doch er versucht, das Gespräch noch in zivilisierten Bahnen zu halten, ihr noch das Gefühl zu geben, dass sie Macht hat. Denn er weiß ganz genau, dass solche Frauen einerseits sehr gerne Macht haben und dass, wenn sie von dieser Machtzone herausgerissen werden, dass sie sofort bocken werden, dass sie sofort aus der Haut fahren werden und dass dieses Gespräch sofort feindselig werden würde. Er weiß aber auch, dass man diese Frauen etwas herausfordern muss. Herausfordern in dem Sinne, dass man deren Allmachtswissen, deren Macht und deren Wissen herausfordert, dahingehend herausfordert, dass sie sich dann anstrengen müssen, ihre alte Position wieder zu erlangen. Dieses Gespräch, das dann hin und her geht, das dann in einem Machtkampf sich ausdrückt und ein Machtkampf, der dann dadurch entfacht werden kann, indem man jemanden, der sich einbildet, alles zu wissen, herabsetzt, sein Wissen in Frage stellt, sodass er es immer wieder bestätigen muss, diese narzisstische Verletzung, die dann dazu führt, dass Leute reden, aus Selbstgefälligkeit reden, Informationen ausgeben, die sie normalerweise so nicht sagen würden. Und Inspektor Mutig möchte es prüfen, möchte prüfen, wie viele Menschen Hannelore Maderer in ihrem täglichen Leben trifft, die ihr eigentlich entgegnen, die nicht sich von ihr einschüchtern lassen. Denn sie hat sehr viel Macht und es ist wohl anzunehmen, dass innerhalb der Gesellschaft, innerhalb dieser Adelsgenossenschaft jeder weiß, wie wichtig es ist und dass sie der Pförtner ist, dass sie den Eintritt in diese Gesellschaft veranlasst und dass es daher ratsam ist, sie wohlwollend und mit Bedacht zu behandeln. Zu Vorsicht, wo man dann auch jeden Fehler durchgehen lässt, jede Unangenehmlichkeit, Arroganz durchgehen lässt. Arroganz, die manchmal schon das Maß des Unerträglichen erreicht hat, wo man sich dann schon die Frage stellt, ob sich denn so jemand nicht selber hört, ob sich so jemand nicht selbst dann und wann den Spiegel vors Gesicht hat oder sich auch wundert, dass scheinbar so jemand, der so eine Dreistigkeit und Arroganz und Selbstgefälligkeit an den Tag legt, dass so jemand scheinbar in seinem Umfeld niemanden hat, der ihn dann und wann zurechtdrückt, der ihm dann und wann zu verstehen gibt, dass man doch zu sehr ist, dass man doch zu dick auftritt, dass man doch etwas ablassen solle, dass man doch mehr und mehr sich selbst auch fragen solle, inwiefern man es denn immer und immer wieder notwendig hat, sich so auf ein hohes Ross zu setzen. Der Test läuft. Das ist richtig, spricht Inspektor Mutig. Sehr viele Frauen scheinbar. Er versucht nur unsicher zu wirken, als ob er nicht genau wisse, als ob er mehr und mehr ihr Hannelore Maderer zu verstehen geben wolle, dass er so von dieser Gesellschaft, die sie vertritt, nicht nur keinen Eintritt hat, dass er auch von der nichts weiß und auch nichts wissen will. Er macht nur seine Arbeit. Er ist ein geflissentlicher ordnungsgemäßer Inspektor mit der Hoffnung, Hannelore Maderer zu verunsichern. Denn sie, das ist Inspektor Mutig sofort klar, umgibt sich nur mit ihresgleichen, nur mit Adelsgenossen. Was dann dazu führt, dass man im Umgang mit gewöhnlichen Menschen sehr verunsichert ist. Und Inspektor Mutig, der selbstverständlich so wie eines ihrer Diener aussieht, der so aussieht wie derjenige Butler, der ihr jeden Tag das Frühstück bringt, der befragt sie nun. Das macht sie unangenehm. Das bringt in ihr ein Gefühl hervor, dass sich irgendwie die Gesellschaft verändert hätte. Das ist der Wunsch und auch der Gedanke, den Inspektor Mutig in sie hineinflößen will. Da es sehr viele Frauen gibt und auch sehr viele Kinder, aber wie viele von diesen Frauen haben Kinder mit Männern dieser Gesellschaft, die trotz, dass sie einer counterrevolutionären Gruppe, dass sie trotz Mitgliedschaft in einer counterrevolutionären Gruppe nicht zum Tode verurteilt werden. Dieses Privileg haben, weiter zu leben. Hannelore Maderer ist nachdenklich. Jemand, der innerhalb der Gesellschaft einen Sohn gezeugt hat oder ein Kind gezeugt hat, der nicht als Rebell hingerichtet worden ist. Hannelore Maderer weiß sehr wohl, dass das eigentlich sofort zu einer Hinrichtung führt, sofort die Todesstrafe verursacht. Sie weiß sehr viel von Politik und sie muss es auch wissen, von Politik, Politik hier in diesem Bereich ist ein notwendiges Medium, um die Zukunft zu erahnen, um die Zukunft innerhalb der Gesellschaft und die eigene Position zu erahnen. Denn es ist sehr wohl klar, dass Hannelore, Maderer und auch andere Society-Ladies die sehr viele Feinde haben, dass andere sich von ihr in Anspruch genommen fühlen, sich von ihr in die Enge getrieben fühlen, ihre Position ihr abspenstig machen wollen, selbst eine eigene Soiree, eine eigene Zentrum, Gesellschaftszentrum zu errichten, in dem man dann der Pförtner sein kann, in dem man Einlass für einige wenige geben kann und andere ausschließen kann. Andere, die man zu gerne ausschließen würde und andere, die man gerne nahe haben würde. Politik ist ein wichtiges Instrument dann, um abschätzen zu können, ob einem die Zukunft noch irgendwie freundlich beschieden ist. Also es ist wichtig, immer am Laufenden zu sein, immer alles und jedes zu wissen. Sie denkt nach. Jetzt wirkt er mutig, versucht ihre Gedanken noch zu bestärken. Jemand, der sehr viel Macht hat, ist selbstverständlich dafür verantwortlich. Nun, das, was ich wissen will, ist, wer könnte es sein? Wer könnte ein Kind gezeugt haben? Und Hannelore weiß, dass wenn jemand so ein Rebell freigesprochen wird, trotz dass er Mitglied in einer Terrorgruppe ist, dass in so einer Gesellschaft der Vater sehr wohl weiß, dass er ein Kind hat, und dass dieses Kind nicht so wie ein Bastard aufgewachsen ist. Und nach einer Weile spricht Hannelore Maderer. Klaus Maria Lothring. Und sieht Inspektor Mutig an. Der Name wird ihm ins Gesicht geworfen. Inspektor Mutig hat noch nie etwas von Klaus Maria Lothring gehört. Wer ist das? Klaus Maria Lothring, der ist jemand, der schon verstorben ist, der Jahre zuvor verstorben ist, eines natürlichen Todes, wie es heißt. Und in unserer Gesellschaft ist alles ein natürlicher Tod, wenn man einmal das 70. Lebensjahr überschritten ist. Er ist einmal ins Outback gegangen, hat die Stadt verlassen und ist nie wieder zurückgekehrt. Ein Moment des Schweigens. Tritt ein Inspektor Mutig weiß sehr wohl, was das heißt, wenn Leute dann und wann die Megastadt verlassen und dann nicht mehr zurückkehren, als ob sie ausgedient hätten. Das wird sehr oft gemacht. Die Geschichten hört man sehr oft. Doch der Name interessiert ihn. Ignaz Hundstedt war davor noch Inspektor Mutigs Hauptverdächtiger. Hauptverdächtiger dahingehend, dass er vielleicht der Vater von Jens Bügelwald sei und dadurch es indirekt verstehen würde, warum Raimund Fauke erstens, wenn überhaupt, ermordet worden ist und in welchem Verhältnis Raimund Fauke zu dieser Gruppe, antikommunistischen Gruppe steht. Nach einer Weile sitzt Hannelore Maderer fort. Klaus Maria Lothring war nicht so wie die anderen. Er war kein Vollblut-Kommunist. Er war Geschäftsmann. Er war Opportunist. Das war wahrscheinlich seine Schwäche. Hannelore Maderer spricht mit Bitterkeit, als ob sie besondere Gefühle für Lothring gehegt hätte. Sie ist nachdenklich und in ihrem Gesicht zeigt sich hinter dieser Fassade der Arroganz so etwas wie Menschlichkeit. Lothring, vielleicht hat er für sie eine Bedeutung, war für sie etwas Besonderes. Er hatte sich schon sein Brot innerhalb der Gesellschaft vor dem Kommunismus verdient. Er war ein mittelmäßiger Geschäftsmann. Doch er war eine Person, die sich sehr gut innerhalb der Gesellschaft bewegen konnte. Lothringer hatte sehr früh verstanden, dass es wichtig ist, dass die Geschäftswelt nicht darauf aufgebaut ist, geniale geschäftliche Ideen zu haben oder ein brillanter Geschäftsmann zu sein, sondern die notwendigen Verbindungen zu haben, dass das tägliche Brot ist, dass das wo ist, wovon man lebt. Er hatte es geschafft, aber er war auch kaltblütig, zielstrebig. Als die Kommunisten an die Macht wollten, haben sie versucht, Unternehmer, Reiche, den reichen Adel für sich zu gewinnen. Lothringer war einer der ersten, die die Kommunisten unterstützt haben, der auch später dann die kommunistische Machtübernahme ermöglicht hat. Die Kommunisten hatten danach versucht, aus Lothringer noch einen Kommunisten zu machen, ihn für die eigenen politischen Zwecke einzuspannen. Doch Lothringer war immer der Opportunist. Er wollte von Ideologie nie etwas wissen. Er war nur um seinen eigenen Vorteil bedacht. Und das stieß bei sehr vielen Kommunisten übel auf, denn hier in der Megastadt hatte sich der Kommunismus anders entwickelt, anders wie in anderen Städten. Hier der Kommunismus war von Anfang an immer vulgär, dilettant und hatte sich innerhalb von der Studentenbewegungen entwickelt, ausgebreitet und wurde auch nur innerhalb der Studentenbewegung gepflegt, hatte keine Verbindung zu den normalen Arbeitern. Dadurch, dass eben sehr viele Intellektuelle in diesem Kommunismus vorhanden waren und ihn vertreten hatten, gab es sehr viele Meinungsverschiedenheiten, sehr viele Richtungseinschläge. Jeder wollte die Partei in eine andere Richtung ziehen und jeder war auch intellektuell dazu befähigt, die Partei in dieser anderen Richtung anzuführen. Und was dann dazu geführt hatte, dass der Kommunismus so von Grund auf nicht wirklich geeint war, dass man immer wieder Allianzen geschmiedet hatte und sie im nächsten Moment aufgegeben hatte, dass nichts vom Bestand hat. Und dass das schlussendlich und dann später, als die Kommunisten dann Macht erlangten, zu einer Paranoia wurde. Man wollte und konnte niemanden mehr vertrauen. Jeder schien ein Verräter zu sein, der nur hinterm Rücken mit dem Dolch warten würde und nur drauf losstechen würde. Die Kommunisten wollten daher von Lothringer Vergewisserung haben. Sein Geld alleine sollte nicht ausschlaggebend sein. Doch Lothringer lehnte ab. Man brauchte Lothringer. Die Kommunisten wussten sehr wohl seinen Wert, denn er hatte alles möglich gemacht. Und jetzt und nach der Machteinnahme Lothringer und sich Lothringers zu entledigen, war doch für viele viel zu gefährlich, vor allem die politischen Beben, die es bedeuten würde. So hatte man Lothringer gewähren lassen. Lothringer hatte auch eine spezielle Stellung innerhalb des Kommunismus. Er war nicht wirklich jener, der vorzeigbar war, der auch nicht wirklich so lebte, wie die Kommunisten es gerne hätten und vorzeigbar hatten. Lothringer hatte seinen eigenen Kopf. Und hinzu kam, dass er auch sehr bewundert wurde, vor allem von Frauen sehr bewundert wurde. Lothringer war ein attraktiver Mann und er war auch ein sexuell aktiver Mann. Er war mehr aktiv als diese Kommunisten, die ja mit dem Gedanken aufgewachsen waren, dass wenn einmal die Frau befreit werden würde, sie dem Manne, der sie befreit, dankbar werden würde. Und diese Dankbarkeit mit sexuellen Gefälligkeiten dann auch zeigen würde, das waren die Texte und die Ideologien, mit denen viele Studenten aufgewachsen waren. Studenten, die erstens von der Realität keine Ahnung hatten und zweitens auch sich heimlich Sehnsüchte hatten, Sehnsüchte nach Frauen, weil sie durch deren soziale Stellung kaum Kontakt mit Frauen hatten, kaum in Berührung mit Frauen kam, dass der Kommunismus und der Kampf für Gerechtigkeit das Wirkliche versteckte, nämlich deren Angst vor sozialer Nähe oder auch mit anderen sozialisieren zu können. So waren sehr viele Kommunisten Männer neidisch auf Lothring. Nur Lothring, der auch nach der kommunistischen Machtübernahme ganz gewöhnlich in gesellschaftlichen Kreisen verkehrte, der auch mit Frauen und Töchtern des Genossenschaftsbundes per Du war, der eine spezielle Stellung mit diesen Frauen hatte, der auch der Grund für sehr viele sexuelle Abenteuer war, die man sich immer wieder zum Besten gab, die man sich erzählte. Und da war schon sehr klar, sehr früh klar, dass für die Kommunisten das zu einem Problem wird. Für viele Männer innerhalb der Kommunisten, die Neid erfüllt und Hass erfüllt auf Lothring blickten, die auch das haben wollten, was er hatte. Und, es, und sehr früh fingen schon auch Fragen über Lothrings Loyalität an, inwiefern er für den Kommunismus überhaupt tragbar sei, ob man ihm denn überhaupt vertrauen könne, jemand, der kein Kommunist ist, der einen sofort mir nicht, dir nichts ans Messer liefern kann. Lothring hatte sich über diese Aussagen und über diesen Neid der anderen nie wirklich Gedanken gemacht, auch wenn er immer und immer wieder gewarnt worden war. Lothring war ja auch sehr beliebt innerhalb dieser ganzen Kreise gewesen. Und er wurde auch gewarnt dafür, dass er seine Freizügigkeit zu offen an den Tag legt, dass er so sehr vielen auf den Schlips tritt und dass das früher oder später ihm an den Kragen gehen wird. Lothring hatte solche Warnungen immer abgetan. Die brauchen mich. Und gutes Leben, so sagt er, gutes Leben kann niemals eingeschränkt werden. Unser Leben ist so kurz, unser Leben ist so beschränkt. Jeden Augenblick, jeden Moment müssen wir daher genießen. Ich will nichts davon wissen. Ich wäre lieber tot, als mich in meinem Leben und in meiner Freiheit einschränken zu lassen. Er hat es weit geschafft, er hat es bis ins 70. Lebensjahr geschafft. Lange genug hat er gelebt. Ein bemerkenswertes Alter reicht, doch für viele war er ein Dorn im Auge. Und einige von denen hatten ihn sogar einmal in einem Ball, in einer Soiree umzingelt. Er hatte eine Liebesaffäre mit der Frau eines Mannes, der dem Genossenschaftsbund angehört hatte. Trotz der Sache, dass wir innerhalb der Gesellschaft, dass die Kommunisten innerhalb der Gesellschaft noch propagiert hatten, dass die Frau nun von den Zwängen und Zügeln der Ehe befreit sei und dass sie nun ihr eigenes Glück suchen solle und könne und dass sie nicht mehr unter den Fittichen des Mannes sein würde. Trotz dieser Sache schien ihr Freund, Mann, Liebhaber um ihre Ehre bedacht zu sein, viel eher darüber bedacht zu sein, dass sein Besitz ihm weggenommen wurde. Und das war schon ausreichend genug, um Lothring zu stellen. Und viele andere nahmen die Gelegenheit in Anspruch, dem nachzutun. Ich kann mich erinnern, in dieser Gesellschaft wurde Lothring von allen Männern umzingelt. Einige hatten sich schon das Silbergabeln und mit Besteck ausgestattet, klar und entschlossen Lothring dort innerhalb der Gesellschaft umzubringen. Hannelore Maderers Augen leuchten, sie ist die Drama Queen, sie war dort dabei, sie kostet diesen Moment voll aus, diesen Moment der Spannung, den sie wieder in ihre Erinnerung ruft. Erstaunlicherweise war Lothring sehr ruhig, er hat es wieder gefasst genommen. Erstaunlich, was für stahlharte Nerven dieser Mann hatte. Er war umzingelt von sehr vielen meinen Dieben nichts anderes wollten, als ihn umzubringen. Und er konnte ruhig bleiben, ohne das Gesicht zu verziehen. So hat er Feinde unterbricht, Inspektor Mutig. Also diesen Mann, dessen Frau er verführte. Ja, aber dieser Mann, der war so kein großes Tier und er wurde später auch vom Genossenschaftsbund ausgeschlossen und hingerichtet. Doch viel eher waren zwei Menschen, die ihn abgrundtief hassten. Das war zum einen Rolf Meister und zum anderen Kurt Riedelbeet. Bei dem Namen Rolf Meister blickt Inspektor Mutig auf. Der Rolf Meister, der Vorstandsvorsitzende von Quartwarter ist. Ja, genau derselbe, bestätigt Hannelore Mahler. Inspektor Mutig ist nun nachdenklich, wie hängt das alles zusammen? Rolf Meister, Jens Bügelwald und wer ist Kurt Riedelbeet? Fragt Inspektor Mutig Hannelore. Kurt Riedelbeet war einer dieser alten Familien. War. Er ist verstorben. Er hätte seinem Onkel Arno Riedelbeet im Innenministerium nachfolgen sollen. Er war ein Nachfahre Marxens und sein Weg und sein Leben war vorgezeichnet gewesen. Doch dann verstarb er. Plötzlich seine Familie, die Riedelbeet-Familie, ist sehr einflussreich. Sie konnten die öffentliche Meinung dahingehend beeinflussen, dass sie jeden davon in Glauben versetzen konnten, dass Kurt sich verletzt hat, bei einem Unfall verstorben sei. Doch in Wirklichkeit wusste jeder, dass er sich das Leben genommen hatte. Das war selbstverständlich ein Skandal. Niemand in der Megastadt, vor allem nicht so jemand, der auch noch privilegiert ist, nimmt sich das Leben. Das musste man mit allen Mitteln unterdrücken. Das durfte niemand herausfinden. Aber warum hat er sich das Leben genommen? Das ist schwer herauszufinden. Vielleicht, weil er nicht den Anforderungen genügt hat. Sehr viele privilegierte Menschen wachsen auf, ohne den Wert von irgendetwas zu wissen, ohne mit Mühe etwas erreicht zu haben. Und später im Leben, wenn dann von ihnen etwas verlangt wird, ist diese Mühe für sie unerträglich. Sie schaffen es nicht, den Ansprüchen gerecht zu werden. Oder, was ich glaube, Frauengeschichten, die dazu führen, dass Männer den Verstand verlieren. Kurt Riedelbeet wäre nicht der Einzige, der seinen Verstand wegen einer Frau verloren hat. Doch wer es ist, das weiß ich nicht. Es gibt so viele Frauen. Über die Jahre und Jahrzehnte sind ja so viele Frauen ein- und ausgegangen. Junge Mädchen, die Hoffnungen gehabt haben. Hoffnungen für ihr Leben, für ihre Zukunft, für alles gehabt hatten, die hier reingekommen waren. Wenige sind geblieben. Die meisten sind hier wieder verschwunden. Hier hat nichts vom Bestand. In welchem Verhältnis stand Kurt Riedelbeet mit Rolf Meister? Die beiden waren Gesinnungsgenossen. Rolf Meister und Kurt Riedelbeet und auch sehr viele innerhalb der marxistischen Intelligenzia, der kommunistischen Intelligenzia wollten einen neuen Adel schaffen. Ein neuer Adel, der nicht so wie der alte Adel aus einer Militärkaste hervorging, sondern ein Adel, der darauf durch und durch auf intellektuelle Errungenschaften aufgebaut ist. Ein Adel, der sich dann früher oder später anmaßt, die intellektuelle Führung innerhalb der Megastadt und innerhalb der ganzen Gesellschaft zu übernehmen. Der Adel, der auch streng ausgewählt werden soll, der nach Maßstäben der Intelligenz und nach Maßstäben der kommunistischen Gesinnung auserwählt sein soll. Natürlich schwingt da immer auch die Paranoia der ersten Kommunisten mit, die diese Gesellschaft hier in der Megastadt errichtet hatten, dass man den Menschen vertrauen kann und dass man im Grunde, auch wenn man dieses Vertrauensgebot von jedem verlangt, dass man am Ende eigentlich niemanden mehr vertrauen kann. Und daher gehend, dass man Loyalität nicht einfach so finden kann, sondern dass Loyalität angeboren ist und dass man danach Ausschau halten kann. So waren die ersten, die diesen Adel vertreteten und ihn auch durchsetzen wollten, die Nachfahren von Karl Marx, die sich zusammen trafen, die vor der kommunistischen Revolution in der Megastadt noch sehr verarmt waren, also die kaum noch irgendwie über die Runden kommen. Und die kamen, die dann zusammenkamen und eben diese Grundprämissen dieses Adels, dieses neuen intellektuellen Adels planten und genau ausarbeiteten. Es sollten diese Menschen, die Marxisten, die Nachfahren von Marx an Schlüsselpositionen sein, dort Macht ausüben und dort die Gesellschaft kontrollieren. Und durch diese Position innerhalb der Gesellschaft sollte sich dann auch die Gesinnung herausbilden. Und die Blutsverwandtschaft sollte die Loyalität unter diesen Menschen gewährleisten. Später haben dann die Marxisten auch die Nachfahren von Jefferson Davis mit ans Boot geholt, sodass ein exklusiver Adel die ganze kommunistische Gesellschaft hier in der Megastadt leitet. Eine Adelsgenossenschaft. Und Klaus Maria Lothring war weder ein Nachfahre von Marx noch einer von Jefferson Davis. Er war einer der alten Garde, der alten Geschäftsmänner, die durch Fleiß, die durch Begabung und auch durch Glück an die Macht gekommen waren, die ihren Erfolg nur wenig dem Namen zu verdanken haben, sondern eher durch Beziehungen und geschäftsmännisches Geschick zu verdanken haben. Und dieser Pöbel, der auch hier in der Megastadt als Ghul bezeichnet werden, der Pöbel, die Nicht-Adeligen, die Nicht-Marxisten, diejenigen, die nicht vom Blut Marxens abstammen oder vom Blut Jefferson Davises, die werden meistens auch als Ghuls bezeichnet. Leute, die keine Haut haben, die keine Geschichte haben, die keine Ahnenreihe haben, die auch keine Gesinnung haben. Leute, die als schmutzig angesehen werden. Das sind diejenigen. Und auch Lothring wurde hinter seinem Rücken oft als Ghoul bezeichnet, vor allem von Rolf Meister und von Kurt Riedelbeet. Die hassten ihn. Die hassten ihn und die haben auch sehr oft bemüht, haben sich auch sehr oft darum bemüht, Lothring auszuschließen, ihn nicht mehr in diese Gesellschaft hineinzulassen. Mit dem Grund, dass man ihm nicht vertrauen könne, dass er keine Loyalität hätte, dass er keine Blutsverwandtschaft mit dieser Gruppe, mit dieser großen Gesellschaft hätte. Inspektor Mutig fasst diese Gedanken zusammen. Es scheint alles zusammenzuhängen. Rolf Meister, der Vorstandsvorsitzende von Quartwarta ist, der vielen reichen, wohlhabenden Menschen ein neues Leben ermöglicht, durch diese Organe sie vor der Ozonschicht bewahrt, die auch mit Werbungen von sich reden machen ließen, dass der gesunde und fleißige Verstand, dass das Superhirn die notwendigen Organe brauchen würde, um Probleme für die Gesellschaft zu finden. Rolf Meister und Quartwarter, die sehr viel dazu beitrugen, dass eben sehr Privilegien der herrschenden Elite, dass die in Stein gemeißelt werden, dass es selbstverständlich ist, dass Wohlhabende, Reiche länger leben, gesunde Organe haben, dass auf sie geachtet wird und wie es sich herausstellt, dass es alles Adelsgenossen sind, die einen neuen kommunistischen Adel hervorbringen wollen. Und Jens Bügelwald war ein Nachfahre Jefferson Davis, der, so scheint es, wenn er tatsächlich der Sohn von Lothring war, ein Jengul war, zu Unrecht dann sich anmaßen würde und sich anmaßen hat lassen, dass er eben ein Nachfahre Jefferson Davis war, oder seine Mutter war eine Nachfahrin von Jefferson Davis. Inspektor Mutig will mehr davon wissen, doch Hannelore Madara vertröstet ihn. Das ist alles, was ich weiß, sagt sie. Aber es gibt hier jemanden, der mehr von dieser Sache wissen würde. Wer? Rolf Meister ist sehr paranoid. Er vertraut niemanden. In seinem Umfeld sind nur jene, die mit ihm irgendwie zusammen aufgewachsen sind, denen er vertrauen kann, denen er sich anvertrauen kann, mit denen er verkehren kann. Und seine Sekretärin, die ist und war mit dem Hause Riedelbeet befreundet und auch bekannt. Wenn Sie mehr wissen wollen, werden Sie wohl oder übel mit ihr sprechen müssen. Inspektor Mutig bedankt sich bei dieser Information. Er verabschiedet sich von Hannelore Madara, von der Welt, in die er einen Einblick bekommen hat. Und das ist schon alles, was er bekommen hat. Von einer Welt, die ganz ihm verwehrt wird. Einer Welt, in die er keinen Zugang hat. Er versucht sich noch zu Augen zu führen, wie das alles zusammenhängt, während er Hannelore Madara verlässt.